Ja, wir sind jetzt schon den fünften Sonntag damit beschäftigt, um zu schauen, wie Nehemia vor knapp 2.500 Jahren die Mauer von Jerusalem wieder aufgebaut hat. Wie er dieses Projekt bewerkstelligt hat, mit welchem Eifer, mit welchen organisatorischen Fähigkeiten, aber auch unter welchen Schwierigkeiten und unter welchen Angriffen und Problemen er in dieser Situation konfrontiert war. Das Faszinierende an diesem Bericht ist für mich, dass das nicht nur eine historische Schilderung ist, die eben damals geschehen ist, die uns überliefert ist, dass die Bibel diese historische Dimension auch hat, sondern das eigentliche Faszinierende ist, dass dieser Bericht heute, in unserer heutigen Zeit, eine topaktuelle Schilderung sein kann von Situationen, die uns in unserem Leben begegnen können, die uns betreffen und aus denen wir uns was abschauen können, von denen wir was lernen können. Das ist das generelle, das faszinierende Prinzip an der Bibel, an seinem Wort. Ja, Nehemia ist also jetzt, wir sind im Kapitel 6, wer die Bibel dabei hat, kann es gerne aufschlagen. Wir sind also jetzt in einer Phase dieses Projekts, wo die Mauer praktisch fertig ist, abgeschlossen. Die Tore sind noch nicht drinnen, also den totalen Schutz haben sie noch nicht. Aber eigentlich kann ja schon fast nichts mehr passieren. Das Schwierigste, die ganzen schweren Steine, das ist schon geschehen, das ist getan und das ganz ohne Kräne, ohne Baumaschinen, ohne Strom. Faszinierend, aber mit dementsprechend viel Eifer. 52 Tage hat das nur gedauert, diese Mauer wieder aufzubauen. 52 Tage, da hätte man heute wahrscheinlich nicht mal eine Baugenehmigung, geschweige denn den ersten Handwerker. Aber Nehemia mit seinem Team, der ist schon fast am Ende von diesem Bauvorhaben. Und das unter keinen guten Voraussetzungen. Die Mauer in Jerusalem war viele, viele Kilometer weg von dem, wo Nehemia ursprünglich eigentlich war. In Persien, in Susa, dort bei einem fremden König, ein König, der das Land mitregiert hat, dieses ferne Land Israel, der Herrscher war aus der Ferne, Israel am Boden, vernichtet. Und in dieser Situation hat Nehemia sich getraut zu fragen, ob er denn vielleicht nach Hause gehen darf in seine eigentliche Heimat und dort die Mauer wieder aufbauen. Und er hat offensichtlich einen guten Draht zum König gehabt. Der König hat Vertrauen gehabt, dass er ihn dieses Projekt durchziehen lässt. Und unter diesen Rahmenbedingungen hat er diese Mauer gebaut. Und die letzten Kapitel in den letzten Predigten waren im ersten Kapitel das Gebet. Fast das ganze erste Buch von Nehemia ist ein Gebet, wo sich Nehemia Mut angetankt hat, sozusagen, bevor er dann zum König geht und bevor er dieses Projekt beginnt. Ein Fundament, das auch heute noch das Fundament jedes Projektes sein sollte, das Gebet. Im Kapitel 2 lesen wir von den Plänen, die er hat. Natürlich, wenn man so ein Projekt angeht, dann braucht es auch Pläne. Im Kapitel 3 ist das Miteinander, das Gemeinsame im Vordergrund gestanden. Dieser Bau, dieser Gemeindebau hat gemeinsam funktioniert. So haben sie es geschafft, in dieser kurzen Zeit das zu bewerkstelligen. Und dann, das war letzten Sonntag, da haben wir gehört von Angriffen von außen, bewaffnete Bedrohung, die natürlich Angst verursacht. Die ganzen Bauleute sind direkt angegriffen worden, aber die Sicherheit, die sie bekommen haben, wiederum durch die Einheit und wiederum durch die Weisheit, letztlich auch von Nehemia, der einige, ja eigentlich die Hälfte der Leute abgezogen hat vom Bau als Schutzschild, als Schutz für diese Bedrohung. Der Bau ist dadurch langsamer vonstatten gegangen, aber die, die gebaut haben, haben einen Schutz gehabt. Und jetzt sind wir im Kapitel jetzt sind wir im Kapitel 6, das wir uns heute anschauen. Jetzt geht es um einen Angriff direkt an den Leiter dieses Projekts. Am Ende dieses Projektes, da lassen sich die Feinde neue Ideen, neue Strategien einfallen. Die offensichtlichen Bedrohungen in den letzten zwei Kapiteln, die hat Nehemia durch offensichtliche Schutzmaßnahmen bekämpft und sein Volk davor geschützt. Mit dem Preis, dass der Bau zwar langsamer vorangegangen ist, aber er ist weitergegangen, kontinuierlich. Jetzt, in diesem Kapitel, da sind die Angriffe viel subtiler. Nicht offensichtlich. Vielleicht nicht einmal als Angriff erkennbar. Hinterhältig und direkt an den Leiter gerichtet. Direkt auf Nehemia. Die Feinde wissen und sehen das natürlich auch, okay, die Mauer ist jetzt fertig. Der letzte Stein ist drauf, Tore sind noch nicht drin. Wenn wir jetzt noch eine Chance haben wollen, dass wir dieses Projekt zu Fall bringen, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Und was sie sich einfallen lassen haben und wie sie vorgegangen sind, das lesen wir in den nächsten Versen. Zuerst einmal die ersten beiden Verse und ich lese aus der Hoffnung für alle. Sanballat, Tobia, der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Stadtmauer wieder aufgebaut hatte und dass sie keine Lücken mehr aufwies. Nur die Torflügel hatten wir noch nicht eingesetzt. Da ließen Sanballat und Geshem mir ausrichten: Wir wollen uns mit dir in Kephirim in der Ebene von Ono treffen. Die Feinde kommen also mit einer freundlichen Einladung, die durch einen Boten überbracht wird. Eine Einladung, sich auf einem neutralen Boden zu treffen. Was kann daran schlecht sein? Da ist eigentlich für mich auf den ersten Blick nichts Schlechtes erkennbar. Warum soll er die Einladung nicht annehmen? Im Vers 3 sehen wir, wie Nehemia darauf reagiert hat. Weil sie aber einen Anschlag gegen mich planten, schickte ich ihnen einen Boten und ließ ihnen sagen: Ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit müsste unterbrochen werden, wenn ich eurer Aufforderung folgen würde. Nehemia steht also in dieser Situation ganz klar zu seiner eigentlichen Priorität, die er in dem Moment hat. Er will sie nicht ablenken lassen, er konzentriert sich ganz klar auf dieses eine große Ziel. Wenn er die Einladung jetzt annehmen würde, würde das bedeuten, dass er seinen Bau verlässt, seine Mitarbeiter verlässt, seine Gemeinde sozusagen verlässt und von der eigentlichen Aufgabe fern wäre, abgelenkt wäre. In meinem Leben habe ich schon oft erkennen müssen, dass es gar nicht so einfach ist, zu etwas Nein zu sagen. Nehemia hat ein klares Nein gesagt. Zu erkennen, was der Grund dieser Ablenkung jetzt ist. Nehemia hat das offensichtlich erkannt. Warum, werden wir noch sehen. Aber dieses Nein sagen und diesen klaren Blick auf das, was jetzt im Moment wichtig ist, das ist nicht immer einfach. Was ist heute dran bei mir? Was ist heute meine Priorität? Vielleicht ist es eine kleine Aufgabe zu Hause, die ich habe bei meiner Familie. Und nicht der wichtige Termin, zu dem ich vielleicht eingeladen wäre. Eine verlockende Einladung, ein an sich wichtiger Termin, wenn eigentlich Hauskreis wäre. Oder heute Abend haben wir Gemeindestunde. Oder Gottesdienst. Ganz egal. Man kann so schnell abgelenkt sein von dem, was eigentlich wichtig ist. Das kann es auch im Beruf geben. Der Chef will von mir irgendetwas, dass ich mich mit was beschäftigen soll, dass ich was tun soll. Und wenn mir das nicht so richtig schmeckt oder richtig gefällt, dann gibt es 1000 Gründe, warum das jetzt nicht geht. Da gibt es andere Aufgaben, da gibt es Aktivitäten, die alle wichtig sind und die mich von der, vielleicht aus den Augen des Chefs, wichtigsten Aufgabe im Moment abhalten. Ja, man kann sich vorstellen, dass der Chef dann wenig erfreut ist, wenn er fragt, was damit ist, und ich sage, na, tut mir leid, ich habe keine Zeit gehabt, da war dies und dies und dies. Wie oft hört man das, keine Zeit gehabt? Auch von Mitarbeitern, von denen ich was erwarte, keine Zeit gehabt. Keine Zeit gehabt ist für mich ein Argument, das überhaupt nicht gilt, weil Zeit haben wir alle. Auf die Sekunde, auf die Zehntelsekunde genau gleich viel, jeden Tag. Jeder von uns. Genau gleich viel. Das ist absolut gerecht verteilt. Die Frage ist nur, was wir machen damit. Da kann es Unterschiede geben. Wie wir die Zeit nutzen. Und das war für Nehemia klar, was er jetzt in dieser Zeit tun soll, was für ihn dran ist. Wenn ich etwas tun sollte, schon immer so vor mir herschiebe, habe ich es wieder nicht getan. Einen Brief schreiben, jemand anrufen, eine E-Mail, was auch immer, Gespräch führen. Selbst wie ich diese Zeilen schrieb habe, in der Vorbereitung auf diese Predigt, hätte es 1000 Gründe gegeben, die ganz wichtig gewesen wären in diesem Moment, dass ich mich nicht darauf konzentriere. Wie heißt es so schön? Wenn ich etwas will, wenn ich etwas wirklich will, wenn ich meinen Blick ganz darauf ausrichte, meine Gedanken und mein Tun, dann werde ich einen Weg finden. Dann werde ich das erreichen. Wenn ich aber etwas nicht wirklich will, dann gibt es mindestens 1000 Gründe, 10.000 Gründe, die alle plausibel sind, dass das jetzt im Moment nicht geht. Ich erinnere mich, wenn ich zum Sohn gesagt habe, na, möchtest du nicht ein bisschen was anschauen, in der Schule, der HTL, morgen ist Schularbeit, dann hat es 1000 Gründe gegeben, warum das jetzt völlig unmöglich ist. Wie ich überhaupt auf die Idee kommen kann. So viel Schule, so viele Stunden in der HTL, das muss man tun, das. Dann sollte man lernen, auch noch. Gibt es keine Argumente mehr. War plausibel, ja? Okay, keine Zeit. Unmöglich. Konsequenz kann man sich denken. Aber derselbe hat 2 Jahre danach Stunden und Tage und sogar Wochen durch, mehr oder weniger durchgehend lernen können, nur mit Red Bull, sie eingesperrt, weil er für was gelernt hat, was sein klares Ziel war, was er selber wollte. Ist in ein Hotel gefahren nach Wien, hat zugesperrt, nur um ihn ungestört lernen zu können, weil es ihm wichtig war. Was ist uns so wichtig heute, den nächsten Tagen? Wenn es uns wichtig ist, dann werden wir Wege finden. Da gibt es überhaupt nichts, was uns abhalten kann, so wie den Nehemia. Das können wir von ihm lernen an dieser Stelle. Nehemia wäre eingeladen gewesen, er wäre abgelenkt gewesen, er wäre weg gewesen von seiner Gemeinde. Und auch das ist für mich eine Dimension an dieser Stelle, dass wir uns nicht überreden lassen sollen, zu entfernen von dem Ort, der uns Schutz bietet. Von der Gemeinde, von der Familie. Und diesen Schutz dann nicht mehr hat. Nehemia hat also eine klare Absage. Und was passiert dann? Hat er jetzt Ruhe? Nein. Noch 4-mal schickten sie mir dieselbe Botschaft und jedes Mal gab ich ihnen die gleiche Antwort. 4-mal hat er diese Einladung bekommen und 4-mal hat er abgelehnt. In den letzten zwei Wochen habe ich auch zufällig viermal eine Einladung bekommen, auf eine Messe zu fahren. Nicht von einer und derselben Person, da wäre ich wahrscheinlich ein wenig ungehaltener worden, aber von verschiedenen Firmen, die unbedingt der Meinung sind, ich sollte dort sein. Ich will aber nicht hinfahren, für mich ist es nicht dran. Aber natürlich wollen die Aussteller dort, dass die Messe nicht leer ist und dass halt so wichtige Leute wie ich dann dort sind. Sie wird auch ohne mir stattfinden. Aber eins habe ich mir gedacht und ich weiß nicht, ob das erlaubt ist an der Stelle, ich möchte es mit Vorsicht sagen, aber wie oft lade ich jemand ein oder wie lade ich jemand ein? Also ich drehe jetzt sozusagen diesen Aspekt um. Und ich weiß nicht, ob das gilt, aber wenn man jemand einlädt und er ein klares Nein sagt, dann kann ich noch so penetrant werden, es wird kaum ein Ja draus werden. Vielleicht kein ehrliches von Herzen. Natürlich kann ich jemand einladen zu etwas, was in meinen Augen richtig ist, gut ist, ein guter Vortrag und so weiter, Gottesdienst. Aber wenn ich ein Nein höre, vielleicht ist dann Beten dran und nicht wieder einladen. Ich weiß es nicht. Das können wir unsere eigene Strategie daraus ableiten. Jedenfalls hat dieser Sambalat und seine Freunde jetzt kapiert, naja, viermal, da geht nichts weiter. Was bedeutet das? Wir müssen unsere Strategie ändern. Wir brauchen eine neue Strategie. Und das lesen wir in den nächsten beiden Versen. Verse 5 bis 7, oder drei Verse. Doch Sambalat sandte mir zum fünften Mal einen seiner Männer, diesmal mit einem unverschlossenen Brief. Darin stand, die anderen Völker des Landes erzählen, dass du mit den Juden einen Aufstand planst und darum die Mauer wieder aufbaust. Auch von Geshem habe ich das gehört. Anscheinend willst du König der Juden werden. Du sollst sogar schon einige Propheten beauftragt haben, dich in Jerusalem zum König von Juda auszurufen. Von solchen Gerüchten wird natürlich auch der persische König erfahren. Darum lass uns miteinander beraten, was zu tun ist. Eine Anschuldigung, die nicht stimmt, unhaltbar ist, aber trotzdem eine sehr, sehr schwere Anschuldigung. Eigentlich ein klarer Fall von Erpressung unter der Gürtellinie. Ein offener Brief. Ein offener Brief bedeutet, normal waren die Briefe damals versiegelt. Ein offener Brief bedeutet, dass den jeder lesen kann, dass den jeder sieht. Auf dem Weg zum Nehemia hat es sicher der eine oder andere mitbekommen, was in diesem Brief drinnen steht. Heute geht es noch viel einfacher, so offener Brief. Facebook, ein Forum, da kann ich es sogar anonym machen, irgendeine Meinung in den Raum stellen, vielleicht gegen jemand, gegen eine Person. Ein Tratsch beim Kaffeeautomat, in der Firma, in der Schule. Was gehört, was sie über den gesagt haben? Oder ich habe gehört. Das kann so schnell gehen. Man kann damit Personen vernichten. Die Anschuldigung an sich ist schwer, sehr schwer. Weil, wenn man sich das vorstellt, der König hat großes Vertrauen zum Nehemia gehabt, hat ihn diese vielen, vielen Kilometer entfernt, diese Mauer wieder aufbauen lassen. Und wenn das stimmen sollte, dass der Nehemia eigentlich die Mauer nur gebaut hat, dass er sich dort dann zum König macht, dann wäre ja der Konkurrent vom König in Persien, dann wäre eine Gefahr, eine Bedrohung. Und dann wäre der König wahrscheinlich nicht mehr so freundlich und gut gesonnen. Webcam hat es auch keine gegeben, ob das jetzt stimmt oder nicht. So ein Gerücht ist schnell in die Welt gesetzt. Und der König in Persien ist angewiesen auf die Informationen, die ihm auf diesem Weg transportiert werden. Andere Möglichkeiten hat er nicht, zu erfahren, was da im fernen Jerusalem passiert. Dieser Angriff ist direkt gegen Nehemia gerichtet. Und ich glaube, die Feinde haben ganz genau gewusst, warum sie es gegen ihn richten und nicht gegen irgendjemand anderen. Wenn sie Nehemia zerstören durch so eine Anschuldigung, zerstören sie das ganze Werk, die ganze Gemeinde. wenn unsere Leiter, egal ob das ein Politiker ist, der Chef ist oder natürlich auch der Gemeindeleiter, so angegriffen wird und daran zerbricht, zerbricht die ganze Gemeinde. Eine große Verantwortung, die wir haben, wie wir mit so einem Tratsch oder mit Informationen umgehen. Auch wenn es in einer Zeitung steht oder im ORF. Wenn ich selber nicht gehört, gesehen, erlebt habe, es muss nicht alles stimmen, was man irgendwo hört oder liest. Und wenn man das weiterträgt, vielleicht noch ein klein bisschen dramatischer, und der nächste auch, dann kann das sehr gefährlich sein und dann ist das eine große Verantwortung, die wir in diesem Zusammenhang haben. Ja, Nehemia wird also mit solchen untergriffigen Angriffen konfrontiert und in den nächsten beiden Versen sehen wir, wie er darauf reagiert. Ich ließ ihm ausrichten, keine deiner Behauptungen ist wahr. Sie sind alle frei erfunden. Unsere Feinde wollten uns Angst einjagen, um die Fertigstellung der Mauer zu verhindern. Doch ich betete, Herr, gib uns Mut und Kraft. Nehemia antwortet ganz klar, präzise, unmissverständlich, keine Diskussion, keine Argumente. So ist es aus. Fertig. Und dann das Gebet. Warum hat Nehemia erkennen können, dass das in dieser Situation ein Angriff ist, dass das nicht stimmt? Ja, zum einen natürlich, weil er es gewusst hat. Er selbst weiß am besten, was er für Einstellung hat. Und wenn er diese Einstellung, die ihm da vorgeworfen wird, nicht hat, kann er es wissen und dann kann er es auch ganz klar erwidern. Und dann braucht er auch gar nicht darauf eingehen, woher das kommt, wer das behauptet hat, warum das da steht, ist eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht relevant. Sondern er betet. Das ist das Rezept in so einer Phase. In Luther steht dieser Vers noch ein bisschen stärker vielleicht sogar. Vers 9. Denn sie wollten uns furchtbar machen, sie sollen die Hand abtun vom Werk, damit ich nicht fertig werde. Da stärkte ich umso mehr meine Hände. In der guten Nachricht steht sogar jetzt erst recht. Wenn es Gegenwind gibt, Nehemia erlebt Gegenwind. Wenn es Gegenwind gibt, was muss ich dann tun? Wenn ich mit dem Rad fahre, heute bin ich nicht mit dem Rad hier, aber wenn ich mit dem Rad fahre, genau, bei Gegenwind muss ich die Anstrengung erhöhen. Und genau das tut Nehemia. Jetzt erst recht. Auch das können wir uns abschauen, wenn wir Gegenwind erleben, wenn wir Anschuldigungen oder was auch immer erleben. Dieses Rezept des Nehemia, doch ich betete, das ist so wunderbar im ersten Kapitel von Nehemia. Ich lese nur zwei Verse, es ist ja eigentlich fast, oder ab diesen Versen das ganze restliche Kapitel ein Gebet, Verse 5 und 6. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der erhält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Er betet und er weiß, dieser Gott hält die Treue mit all jenen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das gilt uns heute genauso. Dieser Gott hält uns die Treue, egal in welcher Situation, egal wie die Angriffe sind. Das hat Nehemia gebetet, bevor er aufgebrochen ist. Und das weiß er auch jetzt. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechts hörst, dass ich jetzt für dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Es war für mich faszinierend. Nehemia betet für sein Volk und wir wissen, wie große Sünden dieses Volk gehabt hat. Und die Sünden des anderen sind überhaupt viel leichter zu sehen. Könnt ihr ganz beruhigt sein, immer. Aber er erkennt es auch bei sich selbst. Und er betet auch für die eigenen. Vielleicht waren die viel kleiner. Das ist nicht relevant. Spielt nicht die Rolle. Er weiß, auch er muss bei sich selbst anfangen. Natürlich ist es gut, für die Sünden des Volks zu beten, für die Sünden der Gemeinde, aber ich muss bei mir selbst anfangen. Und da gibt es auch genügend. Die Feinde haben eine zweite Strategie probiert, mit diesen Untergriffen hat nicht funktioniert. Jetzt probieren sie eine dritte. Drittes Mal geht's noch. Vers 10. Eines Tages besuchte ich Schemaja, den Sohn Delaias und Enkel Mehatebels, denn er konnte nicht zu mir kommen. Er sagte zu mir, wir müssen uns im inneren Raum des Tempels treffen und die Türen fest verschließen. Sie wollen dich nämlich umbringen, noch heute Nacht. An sich ein Vorschlag, der ja auf den ersten Blick nicht irgendwie absurd klingt. Vorgetragen nicht mal von einem Feind, sondern von einem Freund, von einem aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Gemeinde. Der kommt und oder ich komme zu ihm, ich habe mit dem Kontakt, mit jemand sozusagen aus dem inneren Kreis, und er gibt mir einen Tipp oder er will mir helfen, er will mich beschützen. Und diese Angriffe, die er hier in den Raum stellt, die sind durchaus plausibel. Nehemia hat das erlebt. Die Feinde sind mit Waffen kommen, sie sind mit hinterhältigen Argumenten kommen immer wieder. Dass sie ihn wirklich umbringen wollen, ist durchaus plausibel. Und in diesem Moment in den Tempel gehen, der sicherste, der geschützteste Ort, ja, das wäre naheliegend. Für mich ist faszinierend, wie Nehemia und warum Nehemia in dieser Situation so reagiert hat, wie er reagiert hat. Das können wir in den nächsten Versen lesen, dass er erkannt hat, dass das auch ein Angriff ist. Dass er erkannt hat, dass das nicht freundlich gemeint ist. Im Vers 12 sieht man das, mir aber klar geworden, dass Schemaja nicht im Auftrag Gottes sprach. Er tat zwar so, als habe er eine Botschaft Gottes empfangen, doch in Wirklichkeit hatten Tobia und Sambalat ihn bestochen. Er ist bestochen worden von den Feinden, die haben einen aus den inneren Reihen benutzt, eine ganz hinterhältige Strategie des Feindes, jemand aus den eigenen Reihen zu benutzen, irgendwen werden wir schon finden, der für Geld oder für welche Ehre auch immer da einen Vorschlag macht, der den Leiter sozusagen ableitet, wegführt vom eigentlichen Weg. Und Nehemia hat das erkannt, dass das, was hier gefordert wird, in den inneren Raum des Tempels zu gehen, dass das nicht dran sein kann, auch wenn es noch so plausibel klingt. Es ist im klaren Widerspruch zum Auftrag Gottes. Der hat gesagt, in den Tempel, den innersten Tempel, geht überhaupt niemand rein, außer der Hohepriester, einmal im Jahr und so weiter, aber sicher nicht Nehemia in dieser Situation. Aber das muss man zuerst einmal erkennen. Und erkennen kann man es nur, wenn man den klaren Blick auf Gott hat. Dann kann man auch solche Angriffe erkennen. Wenn du solche Ablenkungen oder Angriffe erlebst, solche Unterstellungen oder auch einen freundlich gemeinten Vorschlag, der dich aber in die Situation bringt, dass du da drinnen keinen Frieden hast, dass du Zweifel hast, dass du denkst, na, ist das jetzt wirklich dran? Sollte ich das jetzt wirklich tun? Dann kannst du beten. Dann kannst du den klaren Blick auf Jesus richten und du wirst deine Antwort kriegen. Du wirst deinen Frieden kriegen, so wie Nehemia auch. Er hat gebetet und er hat den klaren Blick gekriegt und dann hat er das erkannt, dass das jetzt nicht dran ist, dass das ein Angriff ist. Du kannst diesen Frieden über das, ob das jetzt dran ist oder nicht, bekommen. Man muss es nur suchen. Man muss es wollen. Und dann wirst du gestärkt aus dieser Situation hervorgehen, wie Nehemia aus dieser Situation hervorgegangen ist. Das werden wir in den nächsten Sonntagen hören. Faszinierende Geschichte, wie das weitergeht. Da möchte ich nicht mehr verraten. Ich möchte nur mal zusammenfassen, was wir aus diesen drei Anfechtungen lernen können. Erstens, lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich auf deine Hauptaufgabe, auf das, was jetzt dran ist. Entferne dich nicht von der Baustelle. Entferne dich nicht von dem Projekt, was jetzt dran ist. Entferne dich auch nicht von der Gemeinde, wenn es noch so verlockend wäre. Beschäftige dich auch nicht mit Gerüchten. Egal, ob es dich betreffen oder ob du vielleicht nur ein Vermittler bist. Beides soll uns gar nicht beschäftigen. Trag nicht bei zur Verbreitung derartiger Gerüchte. Weise sie zurück oder geh gar nicht drauf ein. Und drittens, für den Fall, dass dich sogar eigene Leute in der Familie, in der Schule, im Freundeskreis, in der Firma angreifen, und wenn dieser Angriff auch nicht als Angriff erkennbar ist, als freundliche Ablenkung oder als dich zu etwas verleiten, was dem eigentlichen Willen Gottes widerspricht. Wenn du keinen Frieden hast über das, was dieser freundliche Freund jetzt hier vorschlägt, dann richte deinen Blick ganz klar auf Jesus. Richte deinen Blick auf Gott. Jesus ist genau zu diesem Zweck unser Herr geworden. 1000 Gründe kann es geben, um uns ablenken zu lassen. Aber wenn wir das Ziel vor Augen haben, wird uns kein einziger Grund ablenken können. Amen.